Den Predigtext haben Sie bereits gehört, aber Sie sehen hier noch einmal auf den Leinwänden ein Text, in dem der Apostel Petrus seelsorgerliche Hinweise, Ratschläge gibt für Christen in einer ganz bestimmten Situation. Diese Situation, die wird uns im Vers 9 deutlich. Da heißt es, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also in Leiden sind die Christen, an denen sich der heutige Text richtet. Das ist auch schon in diesem Wochenspruch deutlich geworden. Ganz konkret, es sind Leiden, die entstanden sind durch Verfolgungen. Und deswegen habe ich auch diesem Text die Überschrift gegeben, wie Christen mit Leiden umgehen. Konkret mit Verfolgungen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Während des Gottesdienstes werden draußen plötzlich Stimmen laut, Geschrei, ohne Rücksicht auf die Liturgie, die Türflügel springen auf, Steine werden geworfen, die Lärmenden dringen herein, der Gesang wird unterbrochen, der Pfarrer entweicht in die Sakristei, die Gläubigen fliehen, Verletzte werden ins Freie getragen, die Eindringlinge zerstören die Altarbilder, rauben die Leuchter, zerschneiden die Altarbehänge und mit Äxten zerstören sie die Holzfiguren. Man merkt, das war eine orthodoxe Kirche und ein orthodoxer Gottesdienst. Wann ist das wohl geschehen? In den letzten Wochen? Sicher auch häufig, in den letzten Monaten. Aber der Bericht stammt ziemlich wörtlich aus einer Zeit vor 30 Jahren in einem ostanatolischen Dorf, im Osten der Türkei, an der Grenze zu Syrien. Die alte Kirche wurde daraufhin in eine Moschee umgewandelt. Die letzten Christen haben das Dorf verlassen. Ihr habt zu leiden. Ihr tragt Leiden, schreibt damals an Petrus. Und so ist es bis heute für Christen geblieben, auch heute. Inzwischen ist die Zahl der Christen in jener Gegend ganz gering geworden. Vor 3 oder 4 Jahren hörte ich in Burgstall einen Bericht von einem evangelischen Pfarrer in der Türkei, der damals berichtete, wie er vielfältige Veranstaltungen anbieten kann, wie er auch Räume zur Verfügung hat. Wenn man dann genau nachfragte, kam, dass seine Kinder natürlich nur unter Polizeischutz in die Schule gehen. Und dass zwar die Behörden von oben rechtmäßig vorgehen, aber die örtlichen Behörden ihm und seiner Familie das Leben schwer machen. Vor 2, 3 Jahren wurde berichtet, wie dort in jener Gegend, von der mein erster Bericht war, ein Ehepaar, das dort einen Buchladen betrieb und dort wohnte mit türkischen Mitarbeitern, wie da der Mann getötet wurde und die 2 türkischen Mitarbeiter, die Frau kehrte später zurück. Der Prozess gegen die eindeutigen Mörder, auch nach damaligem türkischem Recht, der schleppt sich bis heute hin. Noch ein Beispiel aus der Türkei. Die frühere Zentralkirche des Oströmischen Reiches in Konstantinopel, später dann Moschee nach dem Einmarsch der Muslime, seit 1918 ein Museum, soll wieder in eine Moschee umgewandelt werden. Und haben Sie gelesen, das war vor meiner Reha veröffentlicht, dass Putin ein Gesetz erlassen möchte, dass auch anerkannte Kirchen sich die Gemeindeglieder nur in öffentlichen Räumen treffen können. Ich habe dann ausgerechnet, dass östlich des Urals diese Kirche, deren Bischof ein Schwabe ist oder Schauder, der jetzt allerdings sehr schwer krank ist, sterbenskrank, dass diese Kirche nur 2 öffentliche Räume hat und sonst sich in Wohnzimmern trifft. Wird das Ende sein? Ich habe bewusst solche Beispiele gewählt, bei denen ich mir sicher bin, dass das stimmt, was ich so berichtet, die ich schon länger beobachtet habe, die auch nicht mehr die neuesten sind. Es wäre da nicht schwer, jetzt einige Stunden zu füllen und von den grausamen Verfolgungen in den bekannten Ländern, die immer oben an der Liste der Staaten mit Verfolgung stehen, Nordkorea, Somalia, Eritrea, aber auch in Indonesien, Nigeria, Indien, in Myanmar, Indonesien, in Staaten Ostafrikas, in der Zwischenzeit selbst in Tansania. Als ich von der Reha zurückkam und meine Zeitschriften so durchschaute, war in den meisten christlichen Zeitschriften von Verfolgungen der Rede ein Beispiel aus einem familiären Bereich. Am 22. Oktober 2013, das ist aber erst jetzt veröffentlicht worden, ermordeten Unbekannte Elias Nunlamila Messak, Jugendleiter seiner Gemeinde in Tansania und zweifacher Familienvater. Seine Witwe kümmert sich seither um die beiden Kinder und dann wird erzählt, wie sie unterstützt wird von Open Doors. Was bedeutet das für eine einzelne Familie, wenn so der Familienvater getötet wird in Tansania, das nicht, das in der Liste der Länder mit Verfolgung ziemlich unten steht? Aber ein aktuelleres Beispiel im Norden von Kenia, auch so ein Staat, der seither als sehr ruhig und auch für Christen noch angenehm galt. Im Norden von Kenia befindet sich Dadaab, das größte Flüchtlingslager der Welt. Dort leben etwa 350.000 Menschen, die meisten aus Somalia. Vor wenigen Wochen wurde die Auflösung des Lagers beschlossen. Wenn diese Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgekehrt geschickt werden, wäre das für die Christen unter ihnen einem Todesurteil gleichzusetzen. So meldet die Zeitschrift Stimme der Märtyrer. Aber das ist ja nicht mein Auftrag, Ihnen Informationen zu liefern. Manche beziehen selbst Zeitschriften und dann wäre es besser, ich würde da Bilder rauswerfen an die Leinwände oder einen Stapel Zeitschriften bestellen, sie auflegen oder entsprechende Stellwände zu gestalten. Die Nachrichten sind furchtbar. Erinnern Sie sich noch an die vielen, die getötet wurden in Libyen, dann durch einen Kopfschuss, Kopf ab, das wurde dann im Internet veröffentlicht. Oder an die Gruppe junger Frauen und Mädchen in Westafrika, die verschleppt wurden, die als Sexsklavinnen verkauft wurden. Das sind ja alles nur Stichworte. Einzelheiten sind zu grausam für eine Predigt. Und noch einmal, meine Aufgabe ist es nicht, einen Informationsvortrag zu halten. Das geschieht in unserer Gemeinde auch. Unser Predigtext stellt die Frage, wie gehen Christen mit Leiden um? Und wie verhalten sie sich angesichts des Leidens von Bedrohten mit Christen? Natürlich veröffentlichen, das habe ich jetzt auch ein wenig getan. Natürlich bekannt machen, IDEA bringt monatlich den Gefangenen des Monats. Wir dürfen das anprangern. Wir dürfen Politiker und sollen schreiben, uns einsetzen. Wir haben in unserer Demokratie so große Möglichkeiten. Es ist gut, dass es im Schönblick jährlich diese Tagung gibt, die das Thema der Christenverfolgung hat und dass da Kirchenführer sind, aus allen Denominationen, Konfessionen, eben auch aus den Ländern, denen Verfolgung ist. Es ist gut, dass in unseren Parlamenten das Thema angesprochen wird, weil Religionsvertreter aller Parteien das Thema aufgenommen haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass unsere Landessynode sich jährlich berichten lässt von den Verfolgungen und wie die Evangelische Allianz bittet, dass in Gottesdiensten das Thema aufgenommen wird, dass Fürbitte getan wird. Das alles können wir tun. Aber noch einmal, Petrus tut etwas ganz anderes. Petrus hat ganz andere Sorgen. Sein Brief setzt einen ganz anderen Akzent als unsere Veröffentlichungen. Bei Petrus können wir lernen, wie die Christen, das war ja erst eine halbe Generation, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, wie die Christen in diesen ersten Jahren mit Leiden umgegangen sind. Welche Anliegen brachte Petrus zu Papier und hat er dann auf schwierigen Wegen in die Gemeinden bringen lassen? Ich habe nur zwei Gedanken. Der erste ist der wichtigste und ausführlichste. Die erste Aufforderung des Petrus lautet, Vers 8 und 9 ist das, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also erste Aufgabe, leistet Widerstand. Widerstand gegen wen? Kampf um Menschenrechte? Proteste? Vor ein paar Jahren hieß es, wenn ihr euch für die Schwarzen in Südafrika einsetzen wollt, dann kauft keine Orangen von dort. Manche kaufen jetzt keine Waren aus von Israel besetzten Gebieten. Noch sagt niemand, kauft keinen Krimsekt. Aber meint Petrus solchen Widerstand? Widerstand gegen Assad? Widerstand gegen den IS? Aber da sind auch Islamisten dabei. Gegen die türkische Regierung? Früher hieß es Widerstand gegen die lasche Handhabung der Asylgesetze. Jetzt heißt es Widerstand gegen die zulässige Handhabung. Von all dem redet Petrus nicht. Christen haben einen anderen Akzent. Er sagt nicht, leistet Widerstand gegen die römischen Beamten oder gegen die Juden, die euch immer anklagen. Nicht gegen den Pöbel, der randaliert. Nicht gegen die Behörden, die sich bestechen lassen. Petrus klagt überhaupt nicht. Er verfasst keine Anklageschrift, sondern er sagt, ihr müsst wachsam sein, auf der Hut sein, vor dem, der euch durcheinander bringen will, vor dem, der euch vergessen machen will, der alles tut, damit er das vergesst, dass Gott der Herr der Lage ist. Der will, dass ihr nur auf die Mächte schaut, auf die politischen Mächte, auf die Presse und ihn vergesst, dass er vergesst, ich habe alle Reiche dieser Welt in der Hand. An ihn sollt ihr denken. Das ist die große Gefahr. Und diese Gefahr ist überaus akut. Der schleicht umher wie ein Raubtier, wie ein gieriger, hungriger Löwe, der sucht, welchen er verschlinge. Der Gegner Gottes, der Verwirrer, der will euch verwirren. Verwirrung, Verwirrer heißt auf Griechisch Diabolos. In unseren Bibeln ist es meistens mit Teufel übersetzt. Vielleicht ist das der größte Triumph des Teufels gewesen, dass man ihn nicht mehr beachtet, dass man ihn lächerlich macht, dass man keine Angst mehr von ihm hat, dass man ihm eben dann auch keinen Widerstand mehr leistet. Weil das lohnt sich doch nicht. Warum Widerstand leisten gegen eine Märchenfigur? Und deswegen leisten wir Widerstand gegen Menschen und Mächte. Aber damit ist dem Teufel die größte Verwirrung gelungen. Das ist sein Sieg. Dem Teufel ist ein Sieg gelungen, wenn wir so tun, als hätten Leiden, Nöte, Schwierigkeiten nichts mehr mit dem lebendigen Gott zu tun. Dann hat er uns total verwirrt. Wir tun doch rasch so, wenn wir Leiden haben, das muss man abwehren. Oder man muss es eben als Schicksal hinnehmen. Und das entfernt uns von Gott. Gott, ja, den loben und preisen wir hier im Gottesdienst, da sind wir in seinem Namen zusammen, aber im Alltag, da bestimmen doch andere Mächte. Wir analysieren, und ich lese gerne auch kluge Zeitungsartikel, wo genau gezeigt wird, welche sozialen Gegensätze es in den Staaten des Vorderen Orients gibt, welche Spannungen verursacht sind durch die verschiedenen Konfessionen im Islam oder welche schrecklichen Folgen die Entscheidung hatte, als man nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Lineal den Vorderen Orient aufteilte in eine britische und französische Einflusssphäre und künstliche Staaten bildete. Kluge Erkenntnisse. Aber darüber vergesse vielleicht auch ich manchmal, dass der lebendige Gott da immer nicht nur seine Hand im Spiel hatte, sondern absoluter Herr war. Dass alles nur nach ihm folgen muss. Das ist alles nicht falsch, diese Analysen. Aber Petrus sagt, seid vorsichtig. Nicht die bewaffneten Gruppen, die euch überfallen, sind gefährlich. Nicht die Behörden, die immer wieder versagen. Viel gefährlicher ist die Verwirrung in eurem Denken. Gott hat in der Situation der Verfolgung einen besonderen Auftrag für euch. Ihr sollt die Liebe, die Jesus gebracht hat, weitergeben. Ihr sollt Wegweiser in der Verfolgung zu ihm sein. Ihr sollt auf sein Reich hinweisen Und wer die Berichte von Christen, die noch in Syrien sind, noch in Paris, im Irak liest, der hört und merkt, die tun so etwas, was diese ersten Christen damals auch getan haben. Ihr seid doch Menschen, die sich nicht in die üblichen Fronten einreihen lassen, wo einer gegen den anderen steht. Nein, ihr könnt doch auf Flüche mit Segen reagieren, auf Hass mit Liebe, auf gewaltsame Übergriffe mit Milde, auf Verfolgung mit Fürbitte antworten. Und noch einmal, seid vorsichtig, einer will das verhindern. Der will das Reich Gottes zerstören. Von Jesus soll keine Spur mehr bleiben. Liebe, Segen, Fürbitte soll verschluckt werden. Alles, was Jesus in die Welt gebracht hat, das will der Teufel am liebsten wieder aus dieser Welt hinaustreiben und vernichten. Und dann bleiben übrig die Auseinandersetzungen. Persönlich, wirtschaftlich, politisch, Interessen, Gegeninteressen, Konflikte. Das bleibt übrig. Aber dem widersteht im Glauben. Das war die wichtigste Sorge des Petrus. Dass die Christen Christen bleiben, das verliert sich so schnell. Die Liebe ist so bald am Ende, wenn die Gottesdienste gesprengt werden, wenn die Menschen verletzt werden. Aber wenn die Liebe aufhört, dann sind die Christen auch weg. Selbst wenn sie irgendwo Asyl finden oder ein Minderheitenschutz ihnen gewährt wird. Wir sollen Vorboten sein des Reiches Gottes, Zeugen Jesu mit einer ganz neuen Lebensweise. Und mein zweiter kürzerer Teil. Petrus sagt nicht nur so allgemein, leistet Widerstand, sondern er hat auch ein paar, drei ganz konkrete, praktische Vorschläge. Jetzt fehlt mir wieder das Erste. Oder muss ich zurück? Nee. Ich brauche Hilfe. Ja, Demut ist das Erste. Ja, das ist eine schwierige Maßnahme. Demut, ein schwieriger geistlicher Rat, Maßnahme ist vielleicht ein ungeschicktes Wort. Ihr dürft euch der Leiden, die durch Verfolgung über euch kommen, nicht entziehen. Es ist doch nicht so, dass Gott die Sache nicht mehr in der Hand hätte. Nein, er hat seine Hand darüber. Und wichtig ist, wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Also beugt euch unter ihn. Harte Worte heute. Ein für mich schwieriger Predigttext. Das, was über euch gekommen ist, hat euch vielleicht damit zu tun, dass ihr Demut lernen sollt. Das haben schon die Väter im Alten Testament gewusst. Gott tritt den Demütigen entgegen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit euch erhöhe zu seiner Zeit. Antwortet auf Feindschaft mit Liebe. Und wartet, bis Gott euch erhöht. Und das Zweite, Sorgen wegwerfen. Das ist nur ein Vers. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer verfolgt wird, hat Sorgen. Der kann keinen Tag in Ruhe und Frieden leben. Er ist immer bedroht. Und es ist gut, wenn wir die Sorgen der verfolgten Christen an die Öffentlichkeit bringen. Aber Petrus sagt, bringen tut's nicht viel. Hilft wenig. Werft eure Sorge auf ihn. Deswegen schreibt er den Brief und bringt ihn auf gefährlichen Wegen, lässt er ihn zu den Christen bringen. Deswegen gibt es auch heute Leute, die nehmen mit anderen Namen Unternehmen Reisen nach Syrien, um die Christen dort zu ermutigen. Werft eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. Von wem soll man sonst etwas erhoffen? Und das Dritte und Letzte, schreibt Petrus, erwartet von Gott Stärkung. Vers 10 und 11. Von Gott Stärkung erwartet. Das ist das Wichtigste. Wer kann euch denn versprechen, dass die Verfolgungen aufhören und die Nöte und Schwierigkeiten? Die UN-Kommission hilft wenig. Und Glaubensfreiheit und Minderheitsschutz sind in vielen Ländern auf dem Papier. Wer kann IS, Taliban oder Boko Haram zurückhalten und zurückdrängen? Manchmal ist die militärische Zusammenarbeit in der NATO wichtiger als ein paar hundert Christen und manche Staaten Afrikas sind längst vergessen. Ihr braucht Kraft durchzuhalten. ihr seid verfolgt. Daran wird sich wenig ändern. Aber das darf nebenbei keine Ausrede sein, um nicht mehr für Politiker und auch im Militärverantwortliche zu beten. Aber die Verfolgten, die wollen wir stärken, indem wir ihnen bezeugen, wir und ihr, wir glauben an denselben Gott, an den Gott, der alle Macht in Ewigkeit hat. Und dieser Gott lässt euch nicht im Stich. Wir vertrauen darauf, dass er ein Ziel verfolgt, euch zuzubereiten zu der ewigen Herrlichkeit eines Lebens mit ihm, zu dem er euch berufen hat. Wir glauben an den Vater Jesu Christi, der, der seinen Sohn in den Tod ans Kreuz gegeben hat, aber der ihn auch auferweckt hat und der ihn als Herr der Welt wiederkommen lassen wird. Wir haben mit euch Gemeinschaft und wir riskieren vielleicht auch eine Reise zu euch. Wir schreiben euch Briefe, weil wir darauf vertrauen, dass der Gott, zu dem wir uns bekennen, dass er auch der Herr der Völker und der Mächte ist. Seine Herrschaft wird nicht untergehen. Wir wollen ihm und seiner Liebe in Jesus treu bleiben. Und dieses Zeugnis hat manche Verfolger schon so beeindruckt, dass sie in Christen geworden sind. Noch nie gab es so viele Taufen im Vorderen Orient und in Pakistan, Ostafrika wie zurzeit. Wachsam gegenüber den Verfolgern wollen wir bleiben und beten: Erhalt uns, Herr, im rechten Glauben, auch fernerhin bis an das End, und lass uns nicht die Schätze rauben, dein heilig Wort und Sakrament. Das ist die wichtigste Sorge. Und eine Anmerkung noch, eine kalendarische. Ostern liegt sehr verschieden und je nachdem liegt dann auch Pfingsten verschieden und die Sonntage nach Trinitatis. Der heutige Sonntag, der 15. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, der liegt in vielen Jahren so, dass es der erste Tag ist, wo dann montags die Schule wieder beginnt. Wenn ich den Predigtext gehabt hätte an solch einem Sonntag, dann hätte ich vielleicht ganz andere Akzente gesetzt. Von den Sorgen, die ich in der Begrüßung andeutete, im Blick auf das kommende, die kommende Ausbildung, Schulzeit oder Berufszeit gesprochen, von manchen persönlichen Dingen. Auch davon, dass es bei uns manchmal schwierig ist, Christ zu sein, dass in manchen Betrieben verlangt wird, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, dass auch bei uns es Bestechung gibt, dass es auch bei uns nicht so einfach ist, vielleicht einen Schülerbibelkreis zu gehen oder zu bekennen, dass man zu Hause den EC besucht, dass es auch bei uns viel Gerede hinten herum über Christen gibt. Ich habe heute bewusst einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Ich bin bei dem Schwerpunkt geblieben, der mir dadurch gegeben war, durch die Adressaten dieses Briefes, die ersten Christen in der Verfolgung. Aber ich traue es dem Heiligen Geist zu, dass er deutlich macht, was das jedem von uns persönlich deutlich macht, was das auch für sein Leben bedeutet. Widersteht dem Bösen. Und ich glaube, dass dem Satan, der euch im Alltag von Gott wegbringen will, der will, dass ihr im Alltag Gott vergesst. Und ich denke, dass die drei seelsorglichen Leitlinien des Petrus auch für uns Hilfe sind. Demut, Sorgen wegwerfen und von Gott Stärkung erwarten. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.